Ja, nee, also so der Klassiker, du hast ein reines Reiseauto und willst damit halt Piste fahren und so, und es braucht auf jeden Fall Sperren und auch irgendwelche Differentialschutzplatten und so. Nee, für was? Du versenkst nur Geld. Aber wenn man halt vorher da wirklich ein, zweimal sich zusammensetzt, wo man einfach mal das alles anguckt, mal drüber redet und dann einfach die Leute kennenlernt, weil es ist halt so unterschiedlich. Klar, aus dem Katalog kann jeder alles kaufen, aber ganz oft macht es halt keinen Sinn, so in diese ganz brutale Hardcore-Liga mit den krassesten Fahrwerken und den besten Dämpfern zu gehen. Das Pferd im harten Einsatz, in Tunesien im Sand, wenn du mit dem springst und so, hervorragend. Auf der Straße ist es das beschissenste Auto, das du je besessen hast. Ja, also klar, du kannst mit dem auch wirklich hart fahren. Also auch in den Dünen hatten die Jeeps jetzt auch keinen Vorteil technisch gesehen oder so gegenüber meinem Auto, wobei man ehrlicherweise bei mir immer sagen muss, der ist sau leicht. Also ich habe da kein Dachzelt drauf, ich habe keinen Dachaufbau. Das Einzige, was auf dem Dach liegt, ist bei mir das Reserverad. Ich bin eher so der Typ, wenn ich es nicht unbedingt brauche, also so zum Beispiel hintere Radkästen oder Schweller oder ein Teil von den vorderen Kotflügeln, man kann es auch einfach abflexen. Es sieht so ein bisschen aus wie Frankenstein des Autos, funktioniert sehr gut. Ich liebe ihn sehr, aber er ist weit weg vom Liebhaberfahrzeug. Ich habe den anders gern. Wir hatten einen Tag, wollten wir eigentlich relativ viel Strecke machen, sind in 9 Stunden nicht ganz 7 Kilometer weit gekommen, weil es war dann doch einen Tacken anspruchsvoller, wie wir das so geplant hatten. Wir haben uns da aber sehr erfolgreich durch den Tag gekämpft. Die waren halt dann aber auch alle, also inklusive uns, fertig. Und dann um, keine Ahnung, glaube 6:30 war es, hat der Jörn am Funk gesagt, aber jetzt ist Schluss. Wir fahren jetzt da runter und trinken Bier. Haben wir auch gemacht, und das sind die besten Nächte. Also da war es dann wirklich mal sternenklar. Aber dieses totale Nichts, man muss sich kurz dran gewöhnen, man braucht da einen Moment, um da zu adaptieren, weil man erschrickt tatsächlich, wie leise leise ist.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Offroad-Enthusiasten, Sahara-Fans und AbenteurerInnen. Ich begrüße euch zur 52. Folge eures Lieblingspodcasts Landi und Leute. Ich bin euer Rainer Schuler, alias die Landratte. Ja, es geht doch nichts über ein gutes Netzwerk, oder? Und das gilt einmal auch für mich als Podcaster genauso wie für alle Landi-BesitzerInnen, die nach einer kompetenten und verlässlichen Landi-Werkstatt suchen. Und so kommen wir zum Thema, denn mein heutiger Gast, Florian bzw. Flo Raufelder, dem titelgebenden Kopf von Flos Geländewagenscheune, hat schon einiges in seinem Leben gestartet und ist über einige Umwege bzw. so eher Spurwechsel zu seiner heutigen Passion gekommen. Obwohl ihm schon in seiner Jugend ständig Defender über den Weg gelaufen bzw. gefahren sind, hat ihn erst die Dreikampfkombination aus dran schrauben, damit reisen und dann auf Reisen daran schrauben, die totale Erfüllung gebracht. Und das macht es für mich und hoffentlich auch für euch spannend, wenn man sieht, wie solche Lebenswege in einem sehr erfüllenden Ziel enden. Was Flo dazu gebracht hat, seine Leidenschaft fürs Offroaden zu professionalisieren? Wie man mit anderen Landi-Werkstätten zusammen das Beste für die Kunden rausholt? Und warum ganz viel Sand einerseits ehrfürchtig und andererseits sehr glücklich machen kann, das wird er euch gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch jetzt noch schnell einen Boxbeutel und ein Glas. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn wenn man an fränkischen Wein denkt, kommt einem zwangsläufig diese urige Flaschenform in den Kopf, und die darin befindlichen edlen Tropfen bringen euch sicherlich gleich in die richtige Stimmung, um mit uns zusammen von herrlichen Offroad-Touren zu träumen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen bei der 52. Folge und mit dem Sandfloh. Floh natürlich ohne H am Ende. Ja, guten Morgen, liebe Landi- und Leute-Fans. Willkommen am neuen Laberfeuer. Heute begrüße ich den Florian Raufelder. Hallo Florian.
Hi, hallo Rainer. Schön hier zu sein.
Dich nennen wahrscheinlich die meisten Flo, weil dein Geschäft heißt letztendlich Flos Geländewagenscheune. Und da werden wir heute mit Sicherheit viel drüber reden. Aber mir wäre es natürlich wie immer mal wichtig und auch natürlich unseren Hörerinnen und Hörern, wo kommst du eigentlich her? Womit bist du mal gestartet? Und das ist immer dann ein ganz guter Einstieg, um dich einfach mal kennenzulernen. Bitteschön.
Jo, ja, also Flo passt bei mir hervorragend. Ja, ursprünglich komme ich vom Chiemsee, also aus Oberbayern, bin jetzt mittlerweile in Unterfranken gelandet, wo jetzt auch meine Werkstatt ist. Und ja, bin wie die meisten so in langsamen Schritten über über die ersten Reiseerfahrungen mit dem VW-Bus und so dann irgendwie da in die Szene gerutscht. Und so ergab sich das dann mit der Zeit, wie so oft oder wie bei manchen halt als Hobby dann irgendwann doch Beruf wurde. Irgendwann waren so viele, kannst du mal, hast du nicht Lust, du kannst es doch.
Ja.
Bin ich halt da reingerutscht und jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren mit der eigenen Werkstatt, eben jetzt hier in der Nähe von Würzburg. Und genau, so ist eigentlich der Werdegang. Und so bin ich ja tatsächlich dann irgendwann zum Land Rover fahren gekommen.
Genau, aber wie bist du mal wirklich, sag mal nach der Schule sozusagen, hast du mal eine Ausbildung gemacht, wie bist du da wirklich losgelaufen ins Berufsleben?
Ja, also gestartet habe ich so ein bisschen chaotisch nach dem Abi, boah, mal gucken, keine Ahnung, was ich so mache, bin dann eigentlich so in diesen Bereich Messe-Ladenbau reingeschlittert irgendwie, war dann viel auf Messen, ISPO und war in Spanien, Portugal, Schweiz und so unterwegs. Das war natürlich kurz nach dem Abi alles ganz cool, weil es war sehr lukrativ, die Nummer. Und war dann halt da immer viel unterwegs, die ganze Zeit im Ausland und hier und da und dort. Es hat halt Spaß gemacht. Irgendwann kam natürlich dann so mal der Hintergedanke auf, man sollte vielleicht ja auch irgendwas für später machen und so. Und bin dann eigentlich über Kontakte dazu gekommen, in eine Firma zu gehen, um da ganz banal eine Ausbildung tatsächlich zu machen, auch am Chiemsee unten, Wimmer Carbontechnik. Und bin dann da reingekommen, habe da allerdings so im Schnellverfahren, ehrlicherweise, also in unter 2 Jahren, meine Ausbildung gemacht mit Anträgen und wegen Abi und vorgezogener Prüfung und so, weil mein Anspruch halt, wenn ich was mache, mache ich es meistens richtig und dann habe ich auch richtig Lust und da ist dann ein bisschen Zug dahinter und es war mir dann einfach, weil ich auch schon einen Ticken älter war, also 5, 6 Jahre älter wie die anderen Auszubildenden, halt alles ein bisschen zu langatmig. Haben da ein bisschen drauf gedrückt, die Firma hat da auch wirklich gut mitgezogen und so bin ich halt dann eben in dieser Carbonbranche gelandet, wo wir halt auch sehr automotivlastig waren, haben aber ganz viel Rennsport gemacht, also Audi Le Mans Series, Porsche Supercup Autos, viele GT3 Sachen von BMW, KTM Crossbow kennen vielleicht manche, so diesen offenen Zweisitzer, so in der Richtung war ich da lang unterwegs, war da ein paar Jahre und ja. So habe ich da quasi gestartet ins Berufsleben, in Anführungszeichen. Dann bin ich aus der Firma raus und bin da dann schon meiner Freundin geschuldet, die ich allerdings vorher auch auf diesen anderen Aktionen in Spanien mal kennengelernt habe,
ja.
Nach Unterfranken gekommen. Habe dann da was ein bisschen, ja, es war immer noch so was Ähnliches wie ein Auto. Bin dann da bei Phoenix Reisemobile gelandet.
Wow, ist glaube ich so eine Luxusklasse, oder? Phoenix?
Ja, das ist so richtig die Hardcore-Luxusklasse. So, die kosten so knapp unter 1 Million teilweise, also die ganz, ganz großen. War ganz interessant, da mal ein paar Jahre Einblick zu haben. Halt Caravansalon Düsseldorf auf den Messen, CMT in Stuttgart und so. Also die Klassiker, wo wir uns halt auch oft mal rumtreiben, weil Reise bleibt halt Reise. Wo du dann drin sitzt, ist ja dann erstmal egal. War ganz interessant, habe ich gern gemacht. Habe da dann auch so die ersten Erfahrungen tatsächlich gemacht mit Kunden. Also ich habe dann die Fahrzeugendabnahme da gemacht, nachdem ich durch die Produktionsschritte gelaufen bin und habe dann eben auch Fahrzeugauslieferungen gemacht, waren auf den Messen dabei und hatte aber hauptsächlich in der Firma bei der Auslieferung da Kontakt mit den Kunden. Und da hat es schon angefangen, dass ich gemerkt habe, ja, das mit Werkstatt und Auto ist alles ganz nett.
Warte mal ganz kurz, ja. Gerade dieses Schlagwort Kunde. Wir waren ja viele unterwegs, meine Frau und ich, oder sind immer viel unterwegs und diese Leute mit diesen riesigen, sehr teuren Wohnmobilen sind manchmal auch ein bisschen komisch. Wie ist denn so deine Erfahrung gewesen?
Boah.
Ohne jetzt jemanden nachreden zu wollen,
genau,
sie alle über einen Kamm scheren, aber jetzt, vielleicht gibt es ja auch ein paar positive Aspekte.
Ja, wir machen das jetzt sehr diplomatisch. Die sind halt anders, speziell, aber natürlich gibt es da auch nette. Es ist halt eine ganz andere Art des Reisens und so. Das kann man mit unserem Stil leicht, schnell, einfach und so nicht so wirklich vergleichen. Teilweise ist es ehrlicherweise bei denen aber so, ganz oft ist es Mittel zum Zweck. Also wir haben auch Autos gebaut für Leute, die zum Beispiel in dieser Racetruck-Szene unterwegs sind, mit Iveco's da Rennen fahren. Und das sind halt denen ihre Renntransporter. Die brauchen halt solche riesigen Wohnmobile, um da halt einen LKW hinten dran ziehen zu können. Es ist halt also Mittel zum Zweck. Dem langt halt so ein Fiat mit Motorradanhänger halt nicht für das, was die machen. Deswegen. Und die anderen sind tatsächlich so, ja gut, Eigentumswohnung verkauft und die letzten 5, 6, 7 Jahre, wo es halt geht, machen die bis zur Weltreise. Also wir hatten Autos, die sind mit so 12 Meter MAN Riesenfahrgestellen bis nach China gefahren. Ist jetzt nicht das prädestinierte Auto dafür, aber selbst das hat geklappt.
Mhm. Ja, das sind dann eher Ferienwohnungen auf Rädern, oder? Das ist jetzt nicht so ein richtiger Camper.
Genau, das ist eine kleine Eigentumswohnung.
Ja, genau, du brauchst das Wohnmobil nicht verlassen. Und das hat uns immer so ein bisschen, kam uns komisch vor, wenn wir da mit unseren zwei Campingstühlen vor unserem kleinen Busle saßen. Und die hatten nur ihre Salatschüssel ausgefahren, ne, damit sie Fernsehen gucken konnten. Und dann, hat man die nicht gesehen.
Also das, was für uns, glaube ich, wichtig ist, also dieses Kommunikative, man kommt zusammen und lernt Leute kennen, das ist da nicht so unbedingt, glaube ich, die Hauptargumente, sowas zu kaufen.
Aber du hast es schon auf den Punkt gebracht, da wird es solche und solche geben, wie auch bei den Campern solche und solche gibt und auch bei den Geländewagenfahrern solche und solche und so soll es ja auch sein. Gut, also da hast du wirklich mehrere Jahre verbracht bei Phoenix.
Ja, zwei oder so, also genau. Mit den Zeiten, ich bin da mit Jahreszahlen bin ich ziemlich schlecht. Das ist halt so dahin geplätschert, ehrlicherweise am Anfang. Genau, nachdem ich dann da fertig war, war dann so, ja, jetzt machen wir mal was dazu. Dann hatte ich ja die ganze Kunststofftechnik schon angekurbelt. War auch da in der Ausbildung in Wasserburg am Inn und hatte da immer weiterhin Kontakt mit den Dozenten. Und da war dann so die Idee, wir machen eine Meisterschule draus und ein richtiges Institut, also wo die Techniker ausbilden und so. Kannte die Leute natürlich alle und dann war immer so, hast du nicht Lust, also eventuell da mitzumachen, also auch in diesem Kunststoffinstitut zu arbeiten? Habe ich dann aber irgendwann so, dann ist mit dem Lehrauftrag, glaube ich, war jetzt nicht so meine Maximalstärke gewesen. Bin aber dann da trotzdem mal hingefahren, haben da gequatscht und so und haben gesagt, ja gut, wir haben jetzt den ersten Meisterjahr, also den ersten Jahrgang für die Meisterschule bei uns. Hast du nicht Lust, das zu machen? Und so, boah, warum nicht? Dann habe ich noch einen drauf, weil ich dazwischen... Ich war mal an der Uni eingeschrieben und hätte auch einen Diplomstudiengang für Kunststofftechnik gehabt. Allerdings war ich dann nur auf dem Blatt Papier. Und auch nur genau zwei Semester, bis sie mich rausgeschmissen haben.
Ja.
Keine Ahnung. Das war da zu der Zeit, war so dieses, ja, mach mal. Aber nö, es waren so viele Sachen, die ich dann gedacht habe, ja. Und war halt ständig da in der Zeit noch im Arbeiten unterwegs. Und dann hat es irgendwie nicht so gepasst. Und die Vorstellung, irgendwann am Schreibtisch zu sitzen, so Ingenieur und dann halt nur noch in der Theorie, das war damals schon nie so meins, wo ich gesagt habe, nee, ich will das selber machen. Genau, und dann eben die Meisterschule.
Okay. In Sachen Kunststoff, Meisterschule oder Carbon sogar?
Genau, das war immer noch Kunststofftechnik. Zu der Zeit war in die andere Richtung noch nicht so viel los. Da waren meine Berührungspunkte mit Maschinen oder mit Land Rover halt so. Wir hatten halt in der Familie, in der Gastronomie, in der Hotellerie, hatten wir damals schon überall immer Defender, also für Landwirtschaft in Spanien, bei der Pferdezucht haben wir Land Rover Defender. Also so hatte ich da immer schon die ersten Berührungspunkte und habe natürlich da einmal was dran gemacht.
Warte, oder wer heißt wir? Was heißt wir?
Das ist also quasi groß, weitläufig Familie. Es sind die Cousins von meiner Mama. Also einmal am Chiemsee mit der Hotellerie und der Landwirtschaft und der andere hat vor vielen Jahren sich in Andalusien, in Tarifa, niedergelassen und hat eine kleine Pferdezucht aufgebaut und so. Und da war ich halt eben auch regelmäßig durch Messe und Ladenbau unterwegs und war auch da viel, haben da unten einen Stall gebaut und so. Das war aber alles so in dieser Anfangszeit, wo ich halt gesagt habe, boah, ich guck mal, wo die Reise so hingeht. Ein paar Sachen sind dann hängen geblieben. Nach dieser Meisterschule bin ich auch da wieder quasi zurückgekommen für ein paar Jahre, war dann wieder in Oberbayern, also wieder weg von Unterfranken, haben dann da eben das Hotel am Chiemsee gehabt mit der Landwirtschaft außenrum, habe dann da bei einem Service gearbeitet, an der Bar gejobbt, haben ganz normal Landwirtschaft betrieben, also Futtermittelgewinnung für die Eigenfleischproduktion, für die Rinder. Und zum anderen eben halt immer noch in Spanien, weil wir da mittlerweile dann Apartments gebaut haben. Und also für die Leute, die sich da für die Pferde interessieren. Ja, und so war ich halt dann immer noch irgendwie viel unterwegs. War in der Zeit auch irgendwie alles ganz, ganz cool, weil Familie oder halt Freundin ja, aber halt alles noch ohne großen Plan, sehr locker oder halt gut darstellbar. Sind dann damals auch von Unterfranken gemeinsam nach Oberbayern gezogen. Und ja, dann ist es so ein bisschen ausgelaufen, die ganze Nummer mit Spanien und mit der Hotellerie, das wurde dann weniger. Also ich habe mich dann da rausgezogen, weil da immer mehr so dieser Wunsch oder der Gedanke aufkam, es ist ja alles ganz cool, aber mach mal was für dich, also was dir für die Zukunft bleibt.
Ja, verstehe.
Oder wo du mal was aufbaust, weil das ist natürlich sehr kurz, also sehr schnelllebig.
Ja.
Aber alles, egal was ich da mache, es bleibt halt nichts.
Ja, ja. Du konntest das auch nicht übernehmen oder so, stand nicht hinten, da stand gar nichts.
Nee, das stand da nie zur Debatte tatsächlich so richtig. Hätte ich auch nie, also selbst wenn die Option bestanden hätte, so Hotellerie und Gastgewerbe, nee. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also schon gar nicht als Verantwortlicher. Das ist ganz lustig, mal über den Sommer. Es ist aber auch schön, wenn du dich umdrehen kannst und gehen. Nee, wenn du das wirklich so 24/7 und 365 Tage im Jahr so ein Hotel hast, ja, da bist du halt noch mehr gegeißelt als wir jetzt schon in Selbstständigkeit mit so einer Werkstatt. Nee, das ist zu wenig Freiheit und du bist halt nur noch da. Also von wegen, du fährst da mal irgendwie ein paar Wochen weg. Es existiert einfach in der Branche nicht so wirklich.
Ja, verstehe.
Deswegen, nee, uninteressant. Und
Dann hast du
genau, und
erstmal
dann, ja.
ein bisschen nachgedacht, was man denn so machen könnte für die Zukunft.
Genau, und dann hat sich das aus verschiedenen Gründen halt eben ergeben, dass ich immer noch am Chiemsee war und dann jemanden kennengelernt habe, der also eine One-Man-Show eigentlich im Bootsbereich tätig war, der eine Yamaha-Vertretung hatte, also für Yamaha-Motoren, Außenborder und halt ganz normal am Chiemsee Betreuung von Segelbooten, kleine Außenborder, Schlauchboote. Wir haben aber auch so große Zodiacs, Wettkampfboote, Regattaboote, haben ganz viel Polizei, THW und Feuerwehr gemacht, weil halt Yamaha da aufgrund der Zuverlässigkeit so der Wunsch Hersteller war für die Behörden. Und so hatten wir eigentlich aus ganz Bayern da Kunden da und haben halt da hauptsächlich Motorenwartungen oder Bootswartungen durchgeführt mit Schwerpunkt halt Antrieb und Technik. Und da bin ich so 1,5 Jahre hängen geblieben und hatte da halt viel Spaß dran, weil da immer noch die Option bestand, so ein Außenborder, also die großen, kosten dann schon mal so 40, 50.000 Euro. Also du gehst auch her und reparierst sowas noch. Und das war dann aber so, ja, ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind. Ja, mach mal so ein V8. Der braucht Kolbenringe und Lagerschalen und so. Ja, okay. Dann gib mir mal ein Werkstatthandbuch, weil ich ein paar so Daten habe. Das probieren wir einfach mal. Und so bin ich da eigentlich rein. Also so Berührungsängste hatte ich da irgendwie nie groß. Und habe da einfach losgelegt. Und das hat halt wahnsinnig gut geklappt. Ich bin mit dem Gerhard, also mit dem, der die Firma oder das Geschäft halt hatte, wir sind da sehr gut ausgekommen. Und es war halt, es passiert ja jetzt nicht täglich, dass du solche riesen Dinger hast. Aber das war halt so, wo dann so die Leidenschaft da war. Ich dachte, boah, das ist cool, da bleibe ich dabei. Genau, und dann, das war halt noch am Chiemsee. Da war tatsächlich auch nach den 1,5 Jahren sind wir da auch immer wirklich in Gespräche eingestiegen, das zu übernehmen, weil der mittlerweile, glaube ich, aufgehört hat. Weil ich gesagt habe, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und der große Vorteil an Bootsmotoren tatsächlich ist einfach, du wirst nicht dreckig.
Okay.
Also verschwindend gering. So ein Außenborder, der steht halt vor dir. Du machst da oben den Deckel runter und da ist er. Keine Anbauteile, kein Auto, keine Kotflügel, keine Achsen, kein Dreck. Verschwindend gering Öl und keine Diesel. Also an sich, um an Motor zu arbeiten, das
Ah,
Paradies.
okay, ja,
Und
verstehe.
deshalb fand
Kannst
ich
zum
sehr
Rumlaufen, ne?
sympathisch. Genau. Du kannst zur Not hängst an Kran, dann kannst du außen rumlaufen. Ja, das war halt so, dachte ich, boah, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ging dann so ein bisschen hin und her. Final war es dann tatsächlich einfach so, wie gesagt, boah, finanziell jetzt aktuell, boah, sehr sportlich. Und habe mich dann in dem Moment damals da tatsächlich auch nicht drüber getraut, zu sagen, das Geld in die Hand zu nehmen, das zu finanzieren und da wirklich da in die Vollen zu gehen. Dafür war mir die Aussicht halt, also Chiemsee ist jetzt halt, naja, du hast halt Elektroboote und die paar Insulaner, die auf der Fraueninsel oder auf der Herreninsel halt wohnen, die halt Außenborder oder Benziner halt fahren dürfen, ist das verschwindend gering. Und
Ach
wie so
stimmt,
oft
okay.
in der Szene, also man merkt es ja auch bei mir oder beim Peter, den ja manche kennen, also von Pete's Offroad Garage, solche Firmen sind halt sehr, sehr personenbezogen. Die Leute kommen halt nach Düsseldorf, weil die zu Peter gehen. Oder die fahren halt hier nach Unterfranken zu mir, weil die halt zu mir wollen. Die haben mich irgendwo kennengelernt. Wenn du jetzt dann ein paar Angestellte hast oder du verkaufst sowas, da steht halt außen der Name noch dran. Aber
Ja,
der, wo ich
verstehe
immer
ich.
war, der existiert nicht mehr. Und ob du da die dann alle eingefangen kriegst, war halt so bei mir da im Hinterkopf, wo ich gesagt habe, mal vorsichtig. Und da stand halt auch eine relativ große Summe zur Debatte damals. Also für meine Verhältnisse, wo ich gedacht habe, ja, mal vorsichtig. Weil wenn du das an die Wand fährst, musst du lang zahlen oder mal gucken, wie du aus der Nummer rauskommst.
Genau. Also nee, war, denke ich mal, zwei gute Erkenntnisse. Also das Potenzial wahrscheinlich sogar schwinden wird, weil die Vorschriften immer härter werden. Also ne, die Kundschaft immer kleiner. Ja, da hast du schon recht. Ne? Und vielleicht springen da gleich welche ab, weil sie gar keine Lust mehr haben. Oder naja, also ich verstehe das. Stammkunden sind nicht unbedingt auch für den Nachfolger Stammkunden. Ne?
Ja, man kriegt schon was, einen Teil immerhin, aber halt nicht alle. Genau. Dann in der Zeit war ich da ja immer noch Chiemsee und dann habe ich eigentlich angefangen. Dann war halt die Nachfrage aus dem Bekanntenkreis. Da hatte ich ja dann schon so meine ersten Erfahrungen gemacht mit Offroad-Reisen, halt mit dem T4 Synchro und mit so SUV rumgespielt und dann mittlerweile Suzuki Gravitara mit Vollumbau und Winde und allem Pipapo. Und dann war halt so der Bekanntenkreis, wurde immer so, erweitert sich halt. Du bist auf irgendeinem Fahrgelände, bist mal in Langenaltheim, bist mal im Offroad-Park Bayern, bist in Westalpen unterwegs. Triffst immer wieder mal Leute und so, und dann kommst du ins Gespräch, sagen die, ja, wir hatten das gemacht, sag ich, habe ich selber umgebaut. Und immer wieder kamen so die Anfragen, ja, ich hätte da mal hier eine Frage und da eine Frage, und dann wurde dann immer mehr und mehr. Und dann war halt eben so, wo du gemerkt hast, ja, noch einer und hier noch, und dann hatte ich ja eben schon die ersten so aus dem Bekanntenkreis zwei, drei Defender, wo ich halt einfach am Anfang nur so Wartung gemacht habe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, das würde eigentlich, weil eigentlich macht mir das wirklich Spaß. Ich bin da gerne unterwegs und die Leute sind eigentlich alle ganz lustig. Ich komme mit denen eigentlich im Regelfall gut aus. Und dann war wirklich so 2020er gedacht, ah, wir probieren das jetzt mal in Low Budget. Habe in Grasshaus so eine alte Industriehalle gemietet. So ein bisschen ähnlich, wie das bei Peter aussieht. Also so Altbestand, steht leer. Eine Hebebühne reingestellt, mit der Gemeinde das abgeklärt, ob man da so im Kleinen so eine Werkstatt haben kann. Und dann für kleines Geld so eine Halle gemietet. Also die hatte dann 600 Quadratmeter, aber kleiner gab es da gerade nicht. War
Oh.
aber trotzdem sehr günstig. Ja,
Ja.
super. Es stand halt voll.
Ach
Ja.
so.
Nee, also es war leer. Ich habe es dann voll gemacht mit lauter Zeug, das kein Mensch aufheben sollte, aber dann war da Platz da. Und dann eben da die Werkstatt. Dann standen auch über den Winter immer ein paar Autos eingestellt. Das war allerdings immer ganz schön für die Leute. Ich sagte, boah, im Winter könnte aber also so ein paar passen da schon rein. Und habe dann halt Autos da überwintert. Und so hat eigentlich alles angefangen. Und dann habe ich diese 2 Jahre eben 2020, 2021 da unten gemacht. Und dann hat sich halt so im Privatleben das ein paar Dinge geändert, dann mittlerweile verheiratet und dann stand Nachwuchs zur Debatte und dann habe ich gesagt,
Aber
ja,
das
jetzt
war
machen
schon,
wir
war das
das.
dann
Ja.
Fulltime oder hast du das wirklich nach Feierabend und Samstags gemacht?
Nee, das war dann schon annähernd Vollzeit. Also da waren noch so diese Restkontakte oder was heißt. Mit Hotellerie und so, weil das war halt da ganz in der Nähe und mit Landwirtschaft. Ich habe da immer schon noch ein bisschen was gemacht, habe aber so quasi schleichend das immer mehr, immer mehr, immer mehr forciert, bis es dann so 2020, 2021 tatsächlich fast ausschließlich die Werkstatt war.
Okay, ah, verstehe.
Genau.
Klasse.
Und dann stand eben der Umzug an und dann war halt so, boah, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das alles auf die Kette kriegen, weil wir haben ja nur Pferde, eben auch wegen der Pferdezucht. Und dann habe ich gesagt, ich muss es irgendwie komplett fassen und zu einem zusammenbringen. Und da war immer so die Idee, klar, kaufst du einen Bauernhof. Aber am Chiemsee unten bei uns im Chiemgau so einen Bauernhof zu kaufen mit viel Platz und einer Halle und so.
Genau.
Ja, die 3
Sind andere
Millionen
schon
Euro
auf
hatte
die Idee
ich, die
gekommen,
drei,
ne?
genau, die 3 Millionen Euro hatte ich gerade nicht übrig. Und so sind wir dann einfach wieder nach Unterfranken zurück, wo meine Frau ja herkommt. Und haben dann da einfach gesucht und haben ja dann wirklich Glück gehabt, haben was ganz Schönes gefunden, ganz abgelegen in Anführungszeichen, also eine halbe Stunde südlich von Würzburg ist es jetzt final geworden.
Wie heißt das? Wer ist der Ort?
In Seinsheim sind wir. Das nächste, was man vielleicht kennt, ist Iphofen, also da, wo die Firma Knauf mit dem Gips sitzt, das kennen ganz viele.
Ja,
Genau, und dann, ja, tiefstes Unterfranken, Ausläufer Steigerwald, also landschaftlich sehr schön, hervorragender Wein. Nicht der schlechteste Platz, um zu wohnen oder zu leben. Genau. Und da haben wir eben 22 im Frühjahr sind wir hierher gegangen und dann ein Jahr mehr oder weniger dann Werkstatt Null hier umgebaut. Und dann eben so Herbst 22, 23 dann wir hier mit der Werkstatt eigentlich gestartet. Und genau, in der Zeit, also 23 im Frühjahr, kam ich dann mit Red Rock in Kontakt.
Ah,
Tatsächlich. Und
okay.
dann ging es eigentlich wirklich los. Also dann war dann so aus dem, ja, geht so, ist
Halt, da
was
müssen wir
los.
die Hörer noch ein bisschen abholen. Also, Red Rock Adventures ist halt ein Reiseanbieter, muss man ja auch sagen, ne? Also, er bietet Touren an, Offroad-Touren, mittlerweile europaweit, aber auch im Norden Afrikas. Der Jörn Bäumer war auch schon mal hier im Podcast. Die Folge weiß ich nicht mehr ganz genau. Kann ich ja nochmal in den Shownotes verlinken. Und dann, den hast du kennengelernt, ne? Um bei ihm mitzumischen. So muss man es ja dann vielleicht sagen. Aber da kannst du ja praktisch weitermachen. Jetzt wissen die Leute Bescheid.
Alles klar, genau. Also,
Ja.
so bin ich dann eben, hatte ich die ersten Berührungspunkte mit Red Rock. Ganz normal. Ich war in Peckfitz auf dem Intensivtraining 23, auf dem, glaube ich, im März war das, also die erste Veranstaltung in dem Jahr. Ganz normal als Gast.
Ah, verstehe. Okay.
Und bin da hingefahren, so hin, Fahrzeugvorbereitung und dann Peter kennengelernt, kennt naja, Gott und die Welt von YouTube natürlich und haben uns dann da natürlich lang unterhalten und an diesem Wochenende halt immer viel gequatscht, also mit Jörn und Peter und den anderen Scouts.
Ja, oh, da müssen wir da auch noch kurz, Pete's Offroad Garage ist auch aus dem Raum Düsseldorf, Meerbusch, die sitzen alle im sogenannten Böhle-Areal, dort hat Peter Hinterleitner eine Defender-Werkstatt, Land Rover-Werkstatt, wie auch immer, ist auch eine Art Defender oder Land Rover-Papst, ja, den hatte ich auch schon hier im Podcast. Ja, also das sind dann schon interessante Kontakte letztendlich. Bayern und Nordrhein-Westfalen umspannt dann das Netz und die arbeitet in gewisser Weise zusammen. Ihr habt euch kennengelernt, so, ja, so war es ja.
Genau, also so ging der, oder es war unser Erstkontakt mehr oder weniger so live. Ich hatte mit Peter vorher schon mal am Telefon, wie so viele mal zu tun, ob wir irgendwas wissen wollen, wollten wir einen Termin machen. Also, dann haben wir uns da tatsächlich kennengelernt und so am Ende von diesem Training stand es halt dann irgendwie so ein bisschen im Raum. Ja, wir bleiben mal in Kontakt. Also Peter dann sowieso ja mit der Werkstatt und so, wenn du was brauchst, melde dich. Also Peter ist ja da sehr kollegial eingestellt und einer von den, ja, wenn wir uns anrufen immer, ist der Standardspruch hier Selbsthilfegruppe für Land Rover Defender, was kann ich für so tun? und wir telefonieren, keine Ahnung, mittlerweile, also es gibt Wochen, da telefonieren wir zweimal am Tag, weil halt irgendwas ist, dann frage ich doch mal schnell den anderen und umgekehrt halt genauso. Also das ergänzt sich ganz schön.
Und der Peter hat mir auch deinen Kontakt weitergeleitet. Ich hatte den vor ein paar Wochen mal besucht. Ja, mal ein Bierchen zusammen getrunken, ein bisschen geschnackt und dann hat er mir so verschiedene Leute aus der Szene nochmal genannt, mit denen ich doch mal Kontakt aufnehmen sollte. Und so sind wir beide dann ja auch zusammengekommen.
Genau, Peter hat immer gesagt, mach mal, ruf mal, mach das mal mit Rainer. Und nachdem ich da am Anfang nicht so gezogen habe, hat dann Peter das nochmal forciert. Ja. genau. Ja, und so hat sich das dann eigentlich eingestellt. Wir sind dann erstmal in Kontakt geblieben und dann hat dieses ganze Konstrukt, also ich mit meiner kleinen Werkstatt und wenig, wie sagt man denn, Marketing, Werbung und so, alles okay, aber halt ganz klein und so still und leise vor mich hin, was ja ganz schön war. Und dann kam eben so dieser Kontakt mit Red Dog zustande und dann hat es so, war das so ein bisschen ein Selbstläufer. Das hat dann so von alleine angefangen zu wachsen. Also Peter hat dann immer mal wieder den Leuten gesagt, du, da gibt es noch einen, braucht er jetzt nicht vom, was weiß ich, Schwarzwald, Niederbayern bis zu mir fahren, ruf doch mal beim Flo an. Und bei Peter, also die mit ihm Kontakt haben, wissen ja, Termine sind jetzt ja nicht so unbedingt morgen oder so zu bekommen. Es zieht sich manchmal und wenn so Akutfälle sind, also irgendwas ganz Wildes, wo man sagt, da muss man jetzt dran und wir haben irgendwie, oder ich habe Kapazitäten, dann ist Peter halt ganz oft so, sagt, du, ich schick dir den, mach mal. Und umgekehrt, wenn mich Leute irgendwo aus dem Norden anrufen und irgendwas brauchen oder so, sage ich, boah, fahr mal halt nach Düsseldorf, dauert vielleicht einen Moment, aber das, was du brauchst, keine Ahnung, Sperren einbauen, also ist ja planbar, müsst ihr nicht bis zu mir fahren und so schieben wir uns eigentlich so unsere Kundschaft übers Land verteilt so ein bisschen zu, dass das halt für die Leute auch Sinn macht. Ja, keine Ahnung, es hat sich halt eben jetzt dann seit 23 so ergeben, dass wir uns da wirklich gut ergänzen, viel Kontakt haben und halt auch viel zusammen machen. Bin ja dann auch in 23 bei Red Rock da mehr oder weniger eingestiegen, in Anführungszeichen, und bin quasi ja, Junior Scout geworden für das Offroad-Intensivtraining in Peckwitz. Das war dann aber ganz schnell so, dass es so Ende des Jahres, das letzte Training, so, mach mal, hier sind die Leute, weißt wie es geht, fahr.
Dann müssen wir, Flo, müssen vielleicht auch noch mal bei dir noch mal ein Stück zurückgehen. Du bist ja dann schon mit Geländefahrzeugen unterschiedlichster Couleur am Anfang auf Touren gegangen. Westalpen hast du vorhin erwähnt, andere Destinations. Wie hast du denn da auch Erfahrung gesammelt und vielleicht auch noch mal mit welchen Fahrzeugen oder in welcher Tiefe, in welcher Größenordnung hast du da Touren gemacht?
Ja, also das, meine ersten Tourerfahrungen waren sehr ganz kleine Sachen. Gestartet habe ich ganz, ganz am Anfang mit dem VW T4 Synchro, weil ich so aus der T3-Szene in Anführungszeichen kam. Dann T4 Synchro Westfalia, mit dem halt Westalpen mal gemacht, wow, und so Côte d'Azur, Verdorschlucht, so französische Seealpen, so ein bisschen. Also jetzt kein wildes Offroad, bekannterweise ist es da ja eher mild zu fahren. Genau, aber halt, das war halt schon immer so ein bisschen draußen campen in den Bergen, das. So ging es los. Und dann halt so im Kleinen das nächste, was ich dann mal hatte, das ist zwar jetzt kein richtiger Offroader, aber so ein Lexus RX 300, also wie so ein aufgeblasener Toyota RAV4 im Prinzip. Und ich hatte immer Spaß dran, so Sachen umzubauen, die fährt keiner. Und da gibt es keine Teile dafür, bauen wir es einfach selber. Und dann da Fahrwerk zusammengebastelt, in Anführungszeichen, ein paar große Räder drauf und dann damit in Friaul unterwegs gewesen, also Osttirol, was ich persönlich die schönere Ecke finde für diese Alpentouren.
Ja, das kenne ich sogar ein bisschen. Da war ich schon mal als Jugendlicher, haben wir da 3 Wochen lang nach diesem Erdbeben damals, ein paar Jahre danach, haben wir dort geholfen aufzuräumen in Friaul und Nachbarorten.
Ja, und da war ich dann öfter mal. Also das war dann so tatsächlich so die Destination, wo ich gesagt habe, da kannst du mal schnell hinfahren, weil das vom Chiemsee aus über Spital an der Drau, also kurzes Stück Österreich, grüne Grenze nach Italien, keine Ahnung, 3 Stunden von mir, bist du halt gleich, also so wirklich so Wochenendtrips, Freitag, Mittag nach der Arbeit los, bis Montag oder so. Und da war ich dann da ein bisschen unterwegs, aber halt, sag ich mal, Offroad-mäßig wenig, aber so dieses Campen draußen unterwegs, so im kleinen Rahmen.
Ja, und vor allem von der Pike auf sozusagen, ne? Also sich daran getastet, ne? Also es ist ja logisch, dass ein T4 oder ein nicht unbedingt Hardcore-Geländewagen eben, aber für Schlechtwege und auch rauf auf die Berge und so weiter erstmal ausreicht. Und da erlebt man ja schon das eine oder andere, muss man ja wirklich sagen. Also haben wir ja auch so angefangen, ne?
Ja, klar. Also du startest halt so, es geht halt mal was kaputt. So kam ich halt tatsächlich also zum Schrauben und zum Bauen. Einmal aus Kostengründen, wie so oft, wenn du jung bist. Kaufen und bauen lassen ist keine Option. Also machst es halt selber. So lernst du halt auch viel. Und dann war das so, wo ich gesagt habe, ja, ein bisschen anspruchsvoller wäre ganz schön. Und dann hat es angefangen so zu reifen und habe mir dann damals einen 98er Suzuki Gravitara gekauft. Und das war so das erste Auto, das ich so komplett auf links gedreht habe. Also da war alles mit Sperren, Fahrwerk, Seilwinde, Bodylift, große Räder, Umbau vom Verteilergetriebe. Also alles, was du im Prinzip so brauchst oder auch nicht brauchst. Das war so ein altes Jägerauto, da habe ich so eine Vollrestauration am Schluss draus gemacht, habe den einmal komplett auseinandergerupft und wieder zusammengebaut. Und da war halt tatsächlich so die Idee, ich will jetzt mal was Größeres machen, will im Balkan oder so, Montenegro, Serbien irgendwas machen, auch mal eine längere Reise oder auch mal was Anspruchsvolleres vom Fahren her. Dann war das alles fertig und dann kam C. Also dann war Corona. Dann haben wir das alles eingestampft, dann stand die Karre da halt rum. Und ja, ich bin mit der final, glaube ich, ein einziges Mal im Offroad-Park Bayern, so wie er fertig umgebaut war, zum Testen gewesen, ob denn alles funktioniert und irgendwie irgendwo was kracht. Und habe den dann verkauft, bevor ich 1 Kilometer mit dem jemals auf Tour war.
Okay, das ist da bei Ingolstadt, oder?
Genau, in der Nähe von Ingolstadt, also ganz, ganz klein. Ganz lustig, wenn man nah dran wohnt, um mal einen halben Tag irgendwo hinzufahren.
Ja, also wir waren da ja als beim letzten Land Rover-Treffen, das war da nicht ganz weit weg. Und es hat aber auch richtig schwierige Passagen, wo man gesagt hat, also mit dem Defender brauchst du nicht reinfahren, kommst nicht mehr raus. Ne?
Ja, ja, so ein paar Rinnen und so Löcher haben sie schon. Also man kann auch da ein Auto versenken, das kriegt man. Ja.
Okay, aber er hat da auch performt, der Wagen. Hat also alles
gepasst. Das hat alles funktioniert soweit, ja. Der sah ganz lustig aus und wie gesagt, dann war halt da nichts mehr los und dann habe ich ihn verkauft. Da war halt dann tatsächlich, also ja, mal gucken, wie es weitergeht. Da war er dann schon mit Selbstständigkeit und keine Ahnung. Waren halt dann andere Sachen wichtiger und dann waren diese ganzen Reisepläne erstmal auf Eis gelegt. Und dann das nächste, was eigentlich dann kam, war schon Defender. Ich hatte zu der Zeit dann mal losgelöst, irgendwie ging mal kurz so das Interessensgebiet so ein bisschen mehr in diese Reiserichtung. Und habe mir dann von Obereigner einen Renault Master, also im Prinzip sowas wie einen Mercedes Sprinter, als Allrad so ein Doppelkabiner Pickup in riesig quasi gekauft und wollte da eine Kabine drauf machen und so. Genau, den bin ich dann 2 Jahre gefahren, war aber dann am Schluss eigentlich nur noch Mittel zum Zweck, also ein reines Werkstattauto, Transporter. Und so kam ich dann zu meinem Land Rover, weil den wollte ich verkaufen. Und dann meldete sich eben jemand, der eine Zimmerei hat. Und der hatte den 110er Defender, der eigentlich seiner Frau gehört hat, aber der war am Ende seiner Kräfte mit diesem Auto angelangt, weil außer, dass da Unmengen an Geld reingeflossen sind, lief das Ding nie. Der hatte irgendwie ein bisschen Pech mit dem Auto. Und dann war immer so, ja, er will den Master unbedingt, weil das, sowas kriegt man kaum, also verschwindend gering. Es ist ein Bundeswehrbestandsfahrzeug gewesen, also so Flugvorfeldautos sind es. Kommt man relativ schlecht hin und sowas sich bauen lassen, viel zu teuer. Der war auf jeden Fall da Feuer und Flamme, wollte das Ding unbedingt. Hat er gesagt, ja, mit der Kohle und so, und dann, ob ich nicht diesen Defender in Zahlung nehmen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, bring den halt mal her, wir gucken uns den mal an. Und so kam ich dann tatsächlich jetzt zu meinem Silbernen, den einige Leute ja schon kennen und den bei Retrocker immer wieder mal auftaucht. Ja, und das ist, wurde dann so dieses Mittel zum Zweck. Gut, dann baust du den halt um für die Werkstatt und hast halt so, so eine Kiste hier noch stehen. Und das ging dann aber ganz, ganz schnell. Also da war dann so eben, ja, der Anspruch, ich baue jetzt mal was, was jetzt nicht so unbedingt überall rumsteht.
Aber der lief doch nicht, der hat doch irgendwie Dauerschmerzen.
Ja, klar. Also das war halt bei dem ganz gut, weil er war dann der sehr billig oder günstig, sagen wir mal so. Da war natürlich dann die Hemmschwelle zu sagen, komm, wir rupfen das einfach alles auseinander. Und da war eben die Leidenschaft für Motoren halt schon da. Der hat da immer wieder Probleme gemacht und 1000 Fehlermeldungen. Und ich bin am Schluss eigentlich hergegangen und habe den genommen, habe den hingestellt, habe da Böcke drunter gemacht und habe den Antriebsstrang rausgenommen, die Achsen raus, den Motor raus und habe den einfach überholt.
Das ist ein TD5 gewesen?
Da ist TD4, also einer von den allerersten. Ich fahre einen 110er TD4 von 2007.
Okay, aha.
Und habe den eigentlich einmal auf links gedreht, habe die Achsen überholt, habe da Sperren reingeklopft, Verteilergetriebe umgebaut, das Schaltgetriebe überholt und eben einen kompletten Motor aufgebaut für die Kiste. Auch schon darauf abzielend, dass ich halt da mal geguckt habe, was kann man denn da so leistungstechnisch mit so einem TD4 so machen, ohne dass es direkt kaputt geht, aber so, dass es halt auch wirklich gut fährt. Und habe den dann damals schon eben mit Malle-Kolben, also mit stabileren Kolben aufgebaut, den ganzen Motor feingewuchtet, Kurbelwelle vermessen und so. Also relativ aufwendig für einen Diesel, eigentlich fast ein bisschen Overload, aber so aus Spaß an der Freude und war ja auch Zeit, war nicht die Werkstatt nicht so knacke voll während Corona. Machst du halt mal, dann hast du das auch mal gemacht. Und so habe ich mir den eigentlich dann zusammengestückelt.
Und Getriebe ist ja auch immer, glaube ich, bei den Autos so ein leichter Schwachpunkt, kann das sein?
Ja, die MT-82 manchmal. Also der hat jetzt, ich habe mittlerweile auch eins drin, ein überholtes von Ashcroft, habe meins aber noch hier liegen, auch überholt mittlerweile. Also habe ich aber dann selber gemacht. Man kriegt, wenn man sich ein bisschen streckt und sucht und macht, kriegt man über Schaeffler Luke, gibt es für diese Getriebe Überholsätze, weil die im Prinzip fast baugleich in den Ford Transit Heckantriebsvarianten laufen. Also man kommt schon dran. Genau, und da habe ich mir beim TD4 tatsächlich also ein bisschen drauf spezialisiert, alles was so, ich sage mal, tiefer in die Mechanik reingeht, also Motoren, Verteilergetriebe sowieso umbauten, aber eben auch Schaltgetriebe, ganz viel dieses Kupplungsthema war ja da das größte Problem, eigentlich Kupplung und Zwischenwelle war ja so dieses Worst Case an den Dingern und da habe ich dann auch, klar, in meinem Auto mal alle Varianten durchprobiert, alle möglichen Kupplungshersteller und alles getestet, dafür war das, war der Defender halt Gold wert, weil er halt eben in der Anschaffung super günstig war. Und dann war halt so, kann man sowas verbauen? Wie fährt denn sowas? Ich guck mal, ich baue es in meinen ein und fahre. Und so ist es halt einfach so zu so einem Werkstatt-Testauto geworden. Das ist ja in den letzten 3 Jahren waren da jetzt 4 verschiedene Fahrwerke drin. Und ja, so testet man sich halt entlang, dass man, wenn die Leute halt fragen, jeder schreibt auf seiner Internetseite, dass er das beste Fahrwerk hat. Ja, macht aber halt auch Sinn zu sagen, was machst du denn genau damit? Also für ganz viele funktionieren Standardsachen. Ich fahre eine Kombination aus lauter Sachen, die kaufst du halt einzeln und baust es halt aufgrund von Anwendung, Gewicht, Anspruch und so halt dann dem, eben entsprechend für unsere Kunden halt auf.
Ah, okay. Ja, und da kann, also das ist immer das Allerbeste, wenn man selber getestet hat, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten natürlich dann auch empfehlen kann, also für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten entsprechende Fälle dann auch empfehlen kann und einbauen kann. Das ist doch klasse. Super.
Ja, also finde ich halt immer ganz wichtig, weil die Leute kommen halt, also du willst ja auch vernünftige Arbeit machen und das, was du da ablieferst, soll den Leuten ja auch Spaß machen, weil es ist ja bekanntlich, es ist ja nicht so wahnsinnig günstig. Also man versenkt ja dann schon mal da ein paar tausend Euro. Und wenn du dann halt so von der Stange oder weil das halt irgendeiner irgendwo mal hingeschrieben hat, das musst du haben. Ja, nee, also so der Klassiker, du hast ein reines Reiseauto und willst damit halt Piste fahren und so und es braucht auf jeden Fall Sperren und auch irgendwelche Differentialschutzplatten und so. Nee, für was? Du versenkst nur Geld. Und da macht es halt mehr Sinn, das alles mal ausprobiert zu haben selber, um dann zu sagen, okay, für deinen Anwendungszweck und das, was du vorhast mit Family-Reisen und so, macht das und das Sinn. Wir können auch da eine Nummer schon ein bisschen upgraden, für den Fall, dass ihr dann vielleicht doch noch mal ein bisschen was Härteres fahren wollt. kannst an ein paar Sachen schon so ein bisschen vorarbeiten, in Anführungszeichen, keine Ahnung, Verschleißteile, Achsteile, Steckachsen oder was, um dann da schon ein bisschen darauf vorzubereitet oder vorbereitet zu sein in der Richtung. Und da macht es halt einfach Sinn, wenn man sich damit viel auseinandersetzt, um halt dann da das bestmögliche Paket halt eben für die Kunden zu schnüren. Weil lieber ist es, ja, sag ich mal, keine Ahnung, teuer oder man macht eine gute Arbeit, die auch Geld kostet, aber so, dass es halt maximal für den Kunden halt ausgelegt ist. Ja, keine Ahnung, passiert mir auch. Mal liegst du daneben, dann musst du wieder zurückrüsten oder so, kommt vor. Aber wenn man halt vorher da wirklich ein-, zweimal sich zusammensetzt oder halt einmal so ein Ersttermin, macht der Peter auch ganz gern, also so ein Check-up, so ein Tagestermin, wo man einfach mal das alles anguckt, mal drüber redet und dann einfach die Leute kennenlernen, weil es ist halt so unterschiedlich. Klar, aus dem Katalog kann jeder alles kaufen, aber ganz oft macht es halt keinen Sinn, so in diese ganz brutale Hardcore-Liga mit den krassesten Fahrwerken und den besten Dämpfern zu gehen. Das Pferd im harten Einsatz, in Tunesien im Sand, wenn du mit dem springst und so, hervorragend. Auf der Straße ist es das beschissenste Auto, das du je gesessen hast.
Ja, auch klar.
Ja, auch und klar. Deswegen, da macht es halt bei uns, oder finde ich, ich finde es halt für meine Kunden ganz wichtig, dass man sich da halt ein bisschen damit auseinandersetzt. Es ist halt kein so ein, ich bin mit meiner Werkstatt ganz weit weg von diesem Standard-Werkstattbetrieb. Also so Auto abgeben, das kostet Summe X, kannst du morgen wieder abholen. Also im Regelfall, wenn die Leute da Lust und Zeit dazu haben, können die da bei mir immer dabei bleiben. Die können quasi mitschrauben im Rahmen dessen, was man halt selber machen kann. Die haben aber dann halt 8 Stunden lang halt einfach Fragestunde. Also die können alles fragen, können sich alles angucken, kannst du mir mal das zeigen und was ist denn das und warum passiert denn das? Und wer das wissen will, ich erkläre denen auch haarklein, warum wir das jetzt austauschen und warum die Kupplung kaputt gegangen ist. Also die lernen halt auch viel. Dauert klasse. Vielleicht auch mal einen Moment länger, aber du gibst denen halt ganz viel mit, gerade für Leute, die halt Langzeitreisen planen oder halt nach Afrika verschiffen oder so. Da geht es mir mittlerweile ein bisschen so wie Peter. So einmal die Woche reparierst du halt auch per WhatsApp-Call irgendwo in Namibia oder in Botswana halt mal ein Auto. Da ist kaputt. Was mache ich? Sag ich, cool, das Werkzeug, Ersatzteilpaket hast du ja dabei, hast du ja mitgekriegt. Den Karton, das Werkzeug, los geht's.
Wow.
Gib deiner Freundin ins Telefon, in 2 Stunden sind wir fertig. Ja, das ist halt dann die andere Seite. Das kriegst du halt bei Peter oder bei mir halt quasi on top. Sowas kriegen wir halt dann nicht schon auf die Reihe.
Klasse.
Also ganz oft kriegen wir die Leute echt wieder ans Fahren. Nicht immer, aber mein Gott, wenn es mal richtig kaputt ist, ist halt kaputt. Aber oft so Kleinigkeiten, wo wir uns sehr leicht damit tun würden, ist halt dann da irgendwo, wenn du halt in so einem Camp stehst, halt für die so ein Totalausfall.
Ja, na klar. Also das ist es allein schon, wo man los, was in welcher Reihenfolge man ausbaut und solche Dinge. Als Laie hat man das vielleicht sogar schon mal gemacht, aber man hat sich einfach nicht so richtig gemerkt, ne?
Ja, einmal das und du traust dich halt da draußen auch nochmal einen Ticken weniger wie zu Hause vor der Garage, weil du brauchst die Karre ja nicht, also in der Sekunde. Da willst du auf jeden Fall am nächsten Tag wieder fahren.
Ja, auch klar.
Mhm. Ja.
Gut, aber du hast ja auch noch einen Einblick bei im Thema Jeep, oder?
Ja, genau. Also ich bin dann irgendwann, also wie gesagt, Land Rover war halt dann schon ganz viel und dann ging die Reise für mich auch so, ja, ich brauche mal was Neues, bin mittlerweile auch zum Jeepfahrer geworden, habe mir einen sehr seltenen, einen Teacher Unlimited gekauft.
Was ist das?
Also ein altes Modell, Baujahr 2004 und das waren die Vorläufer von den neuen Wranglern, die dann aber schon 5-Türer waren. Das war quasi ein Modell vom Teacher mit dem langen Radstand, aber ein 2-Türer. Und ja, finde ich bei den Jeeps so, keine Ahnung, der heilige Gral. Ich habe leider keinen Rubicon gekriegt, sonst hätte ich auch noch den genommen als Unlimited. Jetzt ist es halt ein normaler 4 Liter geworden, den ich jetzt gerade komplett umbaue. Das wird halt mein Auto für die ganzen, sage ich mal, Trophy-artigen Veranstaltungen, also eben Packfits, das Intensivtraining. Und wir sind ja mit Redrock auch gerade dran, in Polen was Neues auf die Beine zu stellen. Gerade für unsere, sag ich mal, Stammgäste oder Leute, die halt da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, einfach nochmal einen drauf, wo du sagst, ja, da ist jetzt nochmal richtig wild. Und für den Anwendungszweck und einfach so aus Spaß an der Freude, weil eben Hardtop kannst du offen fahren und so, habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt mal so einen Jeep. Und da bin ich sowas ganz Seltenes halt. Dann haben sie nur 2 Jahre gebaut, gibt es ganz wenig Stückzahlen in Deutschland, 1, 2, 3, die du mal kaufen kannst. Und ja, aber für diese Trainingsveranstaltungen ist es dann tatsächlich so ein 4-Liter Benziner, klingt halt auch irgendwie geiler wie so ein Diesel. Und es ist ein Automatikauto, das was beim Scouten, viel Winschen oder so halt auch tatsächlich manchmal wirklich Sinn macht. Also da ist so wieder, wie vorhin Asche erzählt, mit dem Defender in der Wüste, es ist halt so anwendungsfallbezogen. Mit der Karre würde ich niemals nach Tunesien fahren, weil der braucht 40 Liter Sprit.
Im Gelände, also im harten Einsatz 40
Liter. Ja, ja, genau. Also wenn du den richtig, aber selbst auf der Straße, mit, der hat jetzt dann auch 33er Räder und kurze Achsen und so. Also wenn du ganz vorsichtig kommst du mit 15 aus, aber da musst du schon sehr zart sein. Also die alten 4 Liter, 6 Zylinder waren jetzt nicht unbedingt da drauf ausgelegt und da macht halt so ein Auto auf so einer Langstreckenreise überhaupt gar keinen Sinn. Also deswegen, aber für ganz viele Anwendungen ist es super und ich habe ja
eine. Und wie sieht es dann mit dem Defender aus, wenn du mit dem in Tunesien bist?
Da waren wir tatsächlich erstaunt. Also wir waren jetzt ja gerade im März 3 Wochen mit Red Dog unten und hatten halt den Vergleich. 2 Defender hatten wir dabei. Der Rest war eigentlich fast geschlossen, die Jeep-Fraktion, alles Benziner. Ich bin in den 6-7 Tagen, wo du halt den Hauptanteil an Dünen hast, mit 17, 18 Liter hingekommen. Und bei den Jeep-Jungs stand eher immer so eine 3 vorne dran. Also das ist dann schon so eine Tendenz 30 plus.
Wow.
Im Sand selber mit Automatikgetriebe, da geht's ab. Also da ist dann unsere Defender tatsächlich Untersetzung, Sperre, 3. Gang, schön auf Zug und dann fährt das Ding einfach und braucht erschreckend wenig Diesel.
Mhm.
Also für sowas macht's echt Sinn.
Also das bessere Reisemobil dann fast irgendwo, ne?
Ja, also klar, du kannst mit dem auch wirklich hart fahren. Also auch in den Dünen hatten die Jeeps jetzt auch keinen Vorteil technisch gesehen oder so gegenüber meinem Auto. Wobei man ehrlicherweise bei mir immer sagen muss, der ist sauleicht. Also ich habe da kein Dachzelt drauf, ich habe keinen Dachaufbau. Das Einzige, was auf dem Dach liegt, ist bei mir das Reserverad. Ich schlafe im Auto und alles an diesem Ausbau ist, außer dass ich halt so 150, 200 Kilo Werkzeug und Ersatzteile halt dabei habe.
Naja, bei
Berufskrankheit, ist der halt wirklich leicht. Also außer so ganz kleiner Minimalausbau und halt Wasserkanister und ein paar Dieselkanister ist da halt maximal wenig dran. Ich bin eher so der Typ, wenn ich es nicht unbedingt brauche, also so zum Beispiel hintere Radkästen oder Schweller oder ein Teil von den vorderen Kotflügeln, man kann es auch einfach abflexen. So sieht meiner auch. Es sieht so ein bisschen aus wie Frankenstein, das Auto. Es funktioniert sehr gut. Es ist aber mit weitem Abstand nicht der schönste Defender, der da draußen rumfährt. Aber er ist halt wild. Ja, ich liebe ihn sehr, aber ist jetzt kein, also der ist weit weg vom Liebhaberfahrzeug. Ich habe den anders gern. Cool. Aber er hat es mit mir nicht leicht. Und der hat jetzt ja 265 runter, die Karosserie und der Rahmen. Dem Auto kennst du sein Leben und auch die letzten, meine letzten 40.000, 45.000 Kilometer haben schon deutlich Spuren hinterlassen. Aber dafür muss man ehrlicherweise sagen, wenn man halt mit der Wartung bei den Kisten dranbleibt, halten die super.
Klasse. Sehr schön.
Jo.
Gut, aber die, gut, das war vielleicht ein paar Sachen vielleicht auch nochmal zur Erläuterung. Also der Reiseveranstalter Red Rock Adventures hat auch so Trainingsthemen in Weeze und oben in Wolfsburg.
In Peckwitz,
genau
in
Peckwitz. Und macht auch Schrauber-Workshops in Pietz Offroad-Garage dann auch für beide Marken. Also mal Defender oder Range Rover, Land Rover so,
genau.
Oder im Jeep. Und genau da haben wir uns letztes Wochenende zufällig getroffen. Da war ich wieder mal in Düsseldorf, waren da auf einer Messe, Heritage Post hieß das Ding, und latsch mal so zum Piet rüber, dachte mir, ja, vielleicht ist er ja auf dem Samstag mal am Arbeiten. Nee, da wart ihr da mit einem Jeep drin. Was habt ihr da denn gemacht?
Ja, wir hatten das Wochenende Samstag, Sonntag gerade Jeep-Workshop.
Okay, also, was wird das, was heißt das?
Da kommen die Leute, also es sind zweigeteilt, wir haben samstags quasi Technik-Workshop, da geht es halt darum, die Leute wollen halt aber, wir zeigen den Leuten halt mal, was da alles so dran ist. Also vor allem so banale Dinge, was ist was? Was ist eine Spurstange, eine Lenkschubstange? Was sind Längslenker? Warum habt ihr Draggelenke? Was schlägt wo aus? Was kann kaputt gehen? Das machen wir halt immer samstags. Und Sonntag ist dann eigentlich so der Tag, also die meisten kombinieren das. Samstag und Sonntag ist der Tag, wo eigentlich, wo es hauptsächlich darum geht, was kann ich machen, also was kann ich selber machen mit dem Wissen, das ich vom Tag vorher quasi schon so ein bisschen angesammelt habe, wenn ich unterwegs bin. Also was brauche ich, um die Räder zu wechseln? Was brauche ich, um ein Ventil zu tauschen? Was kann ich machen, wenn ich ein Differential kaputt fahre? Wie lege ich eine Vorderachse still? Wie kann ich mir mit Elektronikproblemen helfen? Also das ist dann sehr marken- oder fahrzeugspezifisch, deswegen teilen wir das auch. Also Peter macht ja die Defender-Nummer und ich mache eben die Jeep-Nummer. Genau, einfach, dass die Leute im Rahmen ihrer Möglichkeiten maximal gut vorbereitet sind. Die bekommen ja Unterlagen, Checklisten, was so die Standardwerkzeuge, welche Nussgrößen brauche ich. Also Beispiel Defender, die 52er für die Radlager oder keine Ahnung, was man halt dann so an Sonderwerkzeug halt mal brauchen könnte, was du halt vielleicht auch in einer Werkstatt, die du ja überall findest, halt die haben das vielleicht nicht da, aber du hast halt mit deiner Liste, ob jetzt Defender oder Jeep ist, dann egal, eben die passenden Dinge dabei und auch so die klassischen Ersatzteile. Was nehme ich denn als Mindestanforderung mit, wenn ich so eine Reise mache? Ob das jetzt 2 Wochen Griechenland sind oder Korsika oder im Balkan irgendwo, ist ja erstmal egal. Aber was sind so die Klassiker, wo ich schon weiß, wenn ich das und das mit dem Auto mache, kann es gut sein, dass ich da mal dran muss. Genau, und das machen wir eben an diesen beiden Tagen. Es ist immer sehr spaßig, meistens so 10, 12, 13, diesmal waren wir sogar am Sonntag 14 Leute, also 14 Gäste da. Ja, es ist immer eine sehr lustre Runde. Die werden auch relativ schnell warm und dann bist du halt, redest dir den Mund fusselig, weil dann kommen 1 Million Fragen. Aber es macht uns halt auch sau Spaß, weil entweder waren die Leute am Workshop, kommen auf ein Training, fahren auf eine Reise oder waren auf einer Reise oder waren am Training, kommen dann zum Workshop, weil fahren, in Anführungszeichen, können sie jetzt ja. Aber was mache ich, wenn was kaputt geht? Und so kommen die halt immer wieder mal.
Ja, das ist, ich finde das auch eine wirklich faszinierende Kombination. Du sagst ja selber, es ergänzt sich in der Reihenfolge völlig egal. Ne? Das ist ja wirklich so. Und wenn sich einer ein Auto dieser Art kauft, jetzt Geländewagen im Allgemeinen, muss man ja sagen, da gilt Toyota und was für Jeep oder natürlich Land Rover, alles gehört mit dazu. Aber man kann ja nicht unbedingt dann auch im Gelände damit fahren, geschweige denn reparieren. Und wenn man damit auf Reisen gehen will, kann ich es nur jedem empfehlen, sich auch mal mit so einem Training an das Auto heranzutasten, an die Möglichkeiten. Auch das habe ich schon mehrfach gemacht, auch mit meinem Sohn schon zusammen. Sind immer schöne Wochenenden. Das Gelände, da kann man nichts kaputt machen. Und man hat halt immer Leute drumherum, die einen dann auch mal raushelfen. Dann sieht man auch, wie man wieder aus einer festgefahrenen Situation rauskommt. Also das kann man immer empfehlen. Das ist auf keinen Fall rausgeschmissen Geld. Und dann hat man mal eine gewisse Zuversicht oder Ruhe, wenn man mit seinem Auto oder irgendwo unterwegs ist, alleine, was man ja nicht machen sollte, ne? Liebe Kinder, bitte nicht alleine durchs Gelände fahren, immer zu zweit, aber nichtsdestotrotz finde ich das eine ganz tolle Kombination, hat mich wirklich beeindruckt, was der Jörn Bäumer da mir auch alles schon erzählt hat und dann eben auch noch wirkliche große Reisen, macht es natürlich dann auch wirklich spannend, wenn man in einer Gruppe ist. Man ist da aufgehoben, ne? Auch wenn es Geld kostet, man ist dort betreut, man kann in Ruhe fahren mit seiner Frau oder mit seinen Kindern sogar. Es ist ja alles möglich, teilweise sogar auch mit Hotels. Ne? Man kann auch so durch mal ins Hotel gehen und so, muss nicht immer auf dem Dachzelt schlafen. Also wahnsinnig viele Kombinationen, kann ich also, bitte schaut da mal rein. So, kann ich also wirklich nur empfehlen. Aber wenn ich das so höre bei dir, Flo, das ist ja, du hast ja nun mal den Fulltime-Job, deine Geländewagenscheune. Wie kombinierst du das denn? Liegt die dann brach oder hast du Mitarbeiter, die das dann weiterführen in der Zeit? Ich meine, 3 Wochen Tunesien sind 3 Wochen in Tunesien, da kannst du nicht in der Werkstatt sein.
Ja, also das ist halt ein bisschen Fluch und Segen bei dem Ganzen. Mitarbeiter habe ich keine, also einmal dem geschuldet, dass ich ja tatsächlich, also ich habe es ja nicht von der Pike auf gelernt, was zwar für das, was wir machen, eigentlich gut ist, weil es besser ist, sich selbst das beizubringen, weil du ganz viele Sachen weglässt, die eigentlich, ja, nicht so wahnsinnig schlau sind und die Leute, die wirklich an so richtigen Geländeautos noch schrauben können, werden halt auch verschwindend gering mittlerweile. Ich bin ganz froh, irgendwie da mit Rettung auch reingeschlittert zu sein, weil ich habe den großen Vorteil, dass ich mittlerweile auf der anderen Seite sitze. Ich fahre ja da als Scout mit, also ich arbeite da. Wir kriegen da zwar keine Unsummen an Geld, aber es ist zumindest mal so, dass wir halt, oder das ist für mich halt, auch wenn ich sehr viel unterwegs sein darf und kann, halt jetzt erstmal kostenneutral bis, ja, ein bisschen was, so nach dem Motto, dann ist es nicht ganz so schlimm und den Rest puffert man halt tatsächlich dann, ich habe halt sonst keinen Urlaub und wenn sich irgendwelche Reisen kombinieren lassen, dass man halt dann Frau, Kind, wie auch immer mitnimmt, das klappt ja auch dann mal. Ja, muss man halt tatsächlich so Prioritäten setzen, ganz ehrlich. Also das hat letztes Jahr dann so angefangen und dann kamen ja so die Ideen, Jörn und ich zusammen hatten ja immer so das, oh, wir brauchen nochmal irgendeinen obendrauf und dann kam man so mit Polen da um die Ecke. Wir klemmen uns da mal dahinter, wir machen da was. Auch wenn das aufwendig ist, wir überlegen uns da irgendwas. Also ich jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, schwinge ich mich in die Karre. Wir haben noch mal 2 Testtage in Polen. Ich muss jetzt gleich dann los, wenn wir dann fertig sind. Also irgendwann Nachmittag und knall jetzt dann noch mal 600 Kilometer dahin.
Ja, was heißt das, Testtage? Also ihr wollt jetzt Polen als Destination ausarbeiten, vorbereiten, oder?
Ja, also wir haben da jemanden kennengelernt, wir haben da ein sehr cooles Gelände, auf das wir Zugriff haben, das halt im Verhältnis, also Peckwitz ist auch groß, das hat 33 Hektar. Die Nummer in Polen, wo wir da dran sind oder wo wir jetzt gerade fertig werden mit der Planung, das sind fast 250 Hektar und das Gelände ist keine Ahnung, also in meinen Augen, die paar Sachen, die ich mir angeguckt habe und die ich so kenne, das ist so nah am Optimum. Du hast alles. Du kannst alles machen von ganz leicht bis unfahrbar. Ob jetzt Wald, Steine, Sand, Schlamm, Wasser, es ist vollkommen egal. Also die Möglichkeiten, die wir da haben, sind riesig. Genau, haben uns aber halt da jetzt mal was überlegt. Und es bedarf aber noch des Feintunings, deswegen machen wir jetzt da nochmal ein bisschen. Damit wir dann bei unserem Erstangriff Ende Mai haben wir die erste Veranstaltung mit Gästen, dass wir dann da wirklich gut aufgestellt sind und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber
also ihr arbeitet aber noch so ein bisschen am Konzept sozusagen. Also was
ja, ein bisschen. Ist, ne? Also das Konzept steht eigentlich, jetzt sind wir tatsächlich mal vor Ort und testen mal das, was wir uns letztes Jahr, ich war mit Jan jetzt schon zweimal dort, ich war letztes Jahr Ende November da, war auch sehr anspruchsvoll, es hat unvorstellbar viel geregnet und es war saukalt. Und wir sind nur mit meinem Auto gefahren, weil wir halt sonst kommunikationsmäßig ist es halt schwierig, wenn du per Funk das alles machst. Also bin ich gefahren, Jörn saß daneben, wir haben uns da überlegt, was wir machen und haben ständig diese Karre in irgendwelchen gigantischen Löchern versenkt. Okay. Und mussten dann da eben bei 0 Grad im tiefen Wasser ständig winschen. Wir waren drecknass, haben gefroren wie die Schneider. Ja, waren zwar sehr lustige Tage, aber halt schon sehr knackig. Also ich habe an meinem Auto einmal meinen Dachträger runtergeholt und habe mir hinten das Dach eingedrückt und so. Also es ist fahrtechnisch schon eher, sage ich mal, im höher angesiedelt dort. Aber es macht Hölle Spaß.
Ja, und vielleicht nochmal zur Erläuterung an unsere Hörerinnen und Hörer. Das machen die, damit das an euren Autos nicht so passiert. Ne? Es ist nicht ausgeschlossen, dass es einen Kratzer gibt oder auch eine kleine Beule, aber es soll halt genau so sein, dass die Autos heile wieder zurückkommen.
Genau, aber irgendeiner muss es vorher probieren, ob es genau. Geht. Und das bleibt halt dann an uns hängen.
Ja, genau. Ja,
wir haben da auch wirklich viel Spaß dran natürlich. Es ist auch so ein bisschen, also da bin ich tatsächlich so der persönliche Anspruch. Ich möchte schon wissen, wie weit kannst du mit so einem Auto gehen, was halt maximal dazu rauszuholen ist. Ist halt total lustig. Und dann nach unten skalierbar ist alles. Um es dann eben für die Gäste schön zu machen. Aber es soll halt tatsächlich, wie gesagt, Polen ist so, das ist ganz bewusst keine Veranstaltung so zum Anfang. Das ist für die Leute, die schon viel gemacht haben, schon mal bei den Packfits waren oder mehrfach in Packfits waren und da halt einfach so dann sagen, ja gut, jetzt kenne ich das, ich kann das auch alles, was ihr mir da erzählt. Wir brauchen jetzt nochmal einen, wo man da mal richtig auch nochmal einen raushauen kann und so wird halt Polen. So die Idee, wir werden sehen.
Okay, ist das dann, sind da Hütten oder kann man da campen oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist lagetechnisch ganz gut. Das ist halt so, nennt sich Tal der Schlösser in der Nähe von Jelena Góra. Da sind wunderbare Schlosshotelanlagen, die ja wirklich im Essen und alles hervorragend sind. Im Regelfall ist es so, die Leute sind da ganz, ganz nah, also 10 Minuten mit dem Auto in Hotels oder im Hotel untergebracht.
Ah, okay. Im Süden von Polen ist das dann, oder wo kann man es jetzt von ungefähr ganz grob?
Ja, wie gesagt, Jelena Góra, das ist in der Nähe von Görlitz, so dieses Eck.
Ach, ganz hinten, okay,
Breslau, ne, ist dann ja dann. Genau, über Dresden, also quasi um Tschechien außenrum, je nachdem von wo man kommt und fährt dann da von oben runter zu. Relativ nah an der Grenze, also anreisetechnisch, je nachdem von wo, also ich habe von hier aus, von Würzburg, so knapp 600 Kilometer. Ist so ein Eck. Aber im Verhältnis zu einer Reise nach Griechenland oder sonst wohin halt dann gar nicht mehr so weit.
Ja, auch klar, auch klar. Super. Das war nochmal ein schönes Stichwort, Griechenland. Was sind denn so deine Länder, mit denen du schon mit Red Rock Adventures warst oder wo du sagst, wo du alleine schon warst und was dich da besonders beeindruckt hat, was empfehlen kannst, wie auch immer. Hast du da noch ein paar?
Also ich habe zwei Sachen eigentlich, die ich total gern mache. Also eine, das habe ich jetzt gerade erst festgestellt vor 6, 8 Wochen, dass ich das unvorstellbar cool finde, ist Tunesien, also Sahara oder wirklich im Sand fahren, jetzt mal fast losgelöst von wo, wobei Tunesien sich da halt einfach anbietet aufgrund der geografischen Lage und auch den Entfernungen, die du im Land zurücklegen musst, um halt auch wirklich im Sand zu kommen, also nicht so ein bisschen mal eine Düne und ansonsten Steine und Piste fahren, sondern Sand, so richtig, tagelang nur Sand, ist meiner Meinung nach für mich das Allerbeste, also ich habe so Offroad-mäßig sonst nichts erlebt, was so viel Spaß macht, wie da zu fahren. Ja, habe mich da auch ziemlich schnell drauf eingeschlossen und werde auch in Zukunft tatsächlich das dann in Zusammenarbeit mit Red Rock machen. Bin dann regelmäßig auch in Tunesien und werde die Touren dann auch begleiten.
Also, ja. Wie reist man da an?
Ja, wie so oft mit der Fähre. Wir haben es jetzt von Genua aus gemacht. Ist halt so der Standard, um da überzusetzen. Funktioniert ganz gut. Dauert einen Moment. Also wenn die Fährgesellschaften gut drauf sind, so 24 Stunden gibt es so manchmal Ablegezeiten, wo sie auch 30 irgendwie angeben. hat wohl dann was mit Hafengebühren zu tun, gerade wenn es nicht so richtig Saison ist und die Fähren nicht voll werden, dann legen die gern nachts um 3 ab und frühs um 5 an oder so. Also das ist aber unterschiedlich. Die zweite Tunesien-Tour, die wir heuer im November noch haben, da fahren andere Scouts jetzt mit dieses Mal. Also Grischi und Johanna, kennen manche, die bei uns waren, die haben total geile Fährzeiten zum Beispiel. Die fahren 24 Stunden und kommen abends um 16 Uhr irgendwas in Tunis an. Aber das ist cool. Also Anreise, und wenn man da wirklich mal in den Sand will, macht Tunesien total Sinn. Man muss wie so oft natürlich noch ein bisschen rumfahren, aber man kann dann mit relativ kurzen Wegen, also so 300, 400 Kilometer, ist es darstellbar, dann zu sagen, man ist wirklich runter von der Fähre angereist und ist dann richtig im Sand, ist richtig in der Sahara.
Und das ist ja auch ganzjährig, oder? Dann.
Nein, also die haben Saison. Also wir waren jetzt ja im März, das ist quasi mehr oder weniger Saisonende. Also man kann jetzt bis Ostern oder sowas sind manche noch unterwegs. Es wird dann teilweise aber schon sehr, sehr warm. Also wenn man
Ach
das
so, ja
mag,
klar,
super.
andersrum.
Ab Ende April, Anfang Mai ist es wirklich so, dass die da sagen, bis Anfang Oktober ist da nichts mehr. Also die paar Camps und so, die es gibt, die sind auf jeden Fall zu, und ich hätte auch keinen großen Spaß da, weil da wird es dann schon mal so 45, 50
Ja,
Grad heiß.
natürlich jetzt rum. Ja,
Der Sand ist halt auch, so also für die Leute, die ja da Ahnung haben oder sich ein bisschen auskennen, Sand und Temperatur hängt halt auch unmittelbar zusammen. Und wenn es so heiß wird, kann man tatsächlich wirklich anspruchsvollere Sachen kaum noch fahren, weil der Sand einfach nicht mehr zusammenhält. Je kälter, also je feuchter und je kühler, umso
okay.
besser trägt es einfach. Also man merkt es halt frühst, du fährst los und denkst, oh, es geht aber ganz gut. Nachmittag um 2 denkst du, wann habe ich genau fahren verlernt? Und so, aber es
Okay.
macht, wie gesagt, Hölle Spaß. Tunesien ist wirklich so, wo ich sage, pah, da wenn du einmal warst, also bei mir war es so, wir sind zurück oder wir eigentlich schon vor Ort, saßen abends im Camp, ja, und ich haben uns so ein bisschen unterhalten und gesagt, also ich kann nicht ohne. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin, das in Zukunft nicht mehr zu machen. Geht vielleicht nicht allen so. Bei mir war es ganz schlimm. Ich habe gesagt, das ist ja. Und
Ja.
wenn wir das weitermachen mit Red Dog, hier bin ich. Ich will.
Okay.
Ja,
Und du bist
total
dann die
cool.
ganzen, sag mal, du bist einen längeren Zeitraum da und die Leute wechseln dann, die Gruppen wechseln dann zwischendurch.
Ja, also mal gucken. Also wir haben jetzt halt eine Tour, die wir fahren. Also eine Gruppe, eine Tour. Der Plan oder die Idee auch von mir so ein bisschen ist, ich würde gerne zwei, also so Doppeltouren fahren, dass man hat sich, also für uns Anreise, Abreise mit Fähre sich so ein bisschen erübrigt und eben zwei Varianten. Einmal so eine, ich sage mal, ein bisschen mildere, also ist auch anspruchsvoll, aber nicht ganz so extrem sandlastig. Und eine Tour für die, die sagen, war ich schon, ich habe Dus gesehen, ich kenne Xagilan, ich war in so Wüstencamps, ich will im Sand fahren mit euch. Also mit Begleitschutz quasi, dass halt, wenn es schlecht läuft, jemand da ist, aber wir wollen fahren, richtig Sahara fahren, 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 und auch weiter in den Süden Richtung algerische Grenze, wo es einfach vielleicht noch einen Tacken anspruchsvoller wird, ist so die ganz grobe Planung, dass das ab 26 Mitte November bis Mitte Dezember in dem Zeitfenster eben dann zwei Touren vermutlich gibt. Aber das ist, wie gesagt, noch in der Planungsphase das Ganze, aber so ist es angedacht für die
Ja, macht
Zukunft.
also eine richtige Rundtour dann. Also man ist nicht in so einem Camp und macht immer so Tagestouren und kommt abends wieder, sondern macht wirklich.
Ne, wir fahren. Also das ist dann genau, reine Selbstversorger-Camp-Tour. Also wir sind mal in Wüstencamps, immer mal wieder, wo sich's anbietet. Man kann, wenn man möchte, dann da auch so Zelte mieten, um da mal zu übernachten. Da hast du auch ein bisschen Infrastruktur, also mal Toiletten, was ja auch für die Damen so ein bisschen Thema ist, und auch Duschen in den meisten Camps. Da kommst du halt, keine Ahnung, mal alle 3, 4 Tage mal vorbei. Ansonsten ist es
So
wirklich
Oasen, wie kann man das vorstellen?
genau. Und
Ah,
Xagilan
wow.
ist eine richtige Oase. Die anderen Camps, also so Camps Smela, Camp Sahara oder so, Camp Mars, das sind einfach Zeltstädte, also Zeltstadt, Zeltcamps. Da steht ein Hauptzelt. Meistens sind die mittlerweile so ein bisschen gefasst mit Außenmauern, die so halb hoch sind. Bleiben aber Zelte. Da kannst du allerdings halt wirklich, also die haben Strom, klar, die haben irgendwie so Lader hingeknallt. Kriegst da was Kaltes zu trinken und in den meisten Camps auch ganz super essen. Und wenn wir sowas halt mal haben, weil das bei uns auf der Route liegt, oder du hast das Problem einfach, dass du schlechtes Wetter bekommst mit wirklich viel Wind, dann ist es halt in der Sahara sehr unangenehm, draußen sich aufzuhalten. Und da wissen die Jungs, also die Beduinen, die diese Camps halt machen, die wissen, wo dann der Wind halt nicht ist. Weil da hinter der Düne oder hinter dem Berg, da kann es schon stürmen, da ist halt dann ganz wenig Wind. Und dann fahren wir so Camps an, haben wir dieses Mal auch 2 oder 3 Mal gemacht, einfach wetterbedingt. Die sind dann aber ganz locker, da zahlst du dann, keine Ahnung, einen Unkostenbeitrag von 3 € pro Auto. Dann darfst du auf dem Camp stehen, pennst bei dir im Auto, kannst die Duschen und alles nutzen und halt abends meistens hervorragend essen. Und wenn das Wetter eben das dann verlangt oder so schlecht ist, dann kann man natürlich dann auch mit der ganzen Gruppe in so einem großen Zelt zusammensitzen und nicht jeder kauert sich da irgendwie hinter sein Auto.
Ach so, okay, auch klar.
Das macht halt eben, wie gesagt, es ist tatsächlich so ein Windthema. Da macht es dann wirklich Sinn, in so Camps zu gehen. Favorisieren wir aber nicht, weil tatsächlich ist dann da super wegen Wetter. Wenn du kein schlechtes Wetter hast, ist es das Allerbeste. Du fährst, wir hatten einen Tag, wollten wir eigentlich relativ viel Strecke machen, sind in 9 Stunden nicht ganz 7 Kilometer weit gekommen, weil es war dann doch ein Tacken anspruchsvoller, wie wir das so geplant hatten. Haben uns da aber sehr erfolgreich durch den Tag gekämpft. Die waren halt dann aber auch alle, also inklusive uns, fertig. Und dann um, keine Ahnung, ich glaube 6:30 war es, hat der Jörn am Funk gesagt, Schluss. Egal, wo die nächste flache Stelle kommt, haben wir auf der Satellitenkarte halt so, keine Ahnung, 500 Meter Luftlinie links neben uns, kannst du aus den Dünen aussteigen. Da sind oft so Flats, also da weht der Wind halt so tälerfrei, wo dann so steiniger Untergrund ist. Wir fahren jetzt dahin. Da geht es zwar eine 30 Meter Düne runter. Wir wissen auch noch nicht, wie wir da morgen wieder hochkommen. Aber jetzt ist Schluss. Wir fahren jetzt da runter und trinken Bier. Haben wir auch gemacht. Cool. Und das sind die besten Nächte. Also da war es dann wirklich mal sternenklar. Wir hatten ganz viel Mond, war halt dann sauhell. Aber dieses totale Nichts im Sand, also in der Wüste, also einfach gar keine Geräusche mehr. Man muss sich kurz dran gewöhnen. Man braucht dann einen Moment, um da zu adaptieren, weil man erschrickt tatsächlich, wie leise ist.
Aha.
Aber also wenn man sich dann mal ein paar Minuten nimmt, läuft dann ein Stück von der Gruppe weg und setzt sich allein im Sonnenuntergang auf so eine Düne. Das Einzige, was du hörst, ist dein Pulsschlag und das Rauschen vom Blut in deinen Ohren. Da ist kein Geräusch, also gar nichts.
Wow.
Das ist am Anfang sehr speziell, aber diese Nächte in der Wüste, haben wir zu einer Gruppe, meistens klappt es irgendwie mit Lagerfeuer, wenn man halt ein bisschen aufpasst, dass man ein bisschen Holz sammelt, wenn man unterwegs ist, sind schon extrem besonders. Also es ist halt wie auf allen Touren, wenn du unterwegs bist mit Gruppen, klar, sitzt man gern zusammen. Fand ich da nochmal eine Nummer, ja, wilder, emotionaler. Das macht mehr mit einem. Also ich finde, Wüste macht was mit dir. Genau, und deswegen war das für mich so nach, also so Mitte der Tour habe ich schon gemerkt, ja, da warst du nicht das letzte Mal. Das wird ohne vermutlich nicht so gut klappen in der Zukunft. Und ja, das ist für mich halt jetzt eben in Redrock, mache ich das.
Andere aber das habe ich auch schon mal gehört, dass du, wenn du da so richtig eintauchst, die Wüste dich packt oder so. Ich hätte das ausgedrückt.
Ja, das ist so.
Das glaube ich auch. Also vor allem auch dann, wenn die Sonne untergegangen ist, der totale Sternenhimmel, ne? Bis runter zum Horizont siehst du ja die Sterne dann wahrscheinlich auch. Ne?
Ich war zwar das ist wild. Also wir hatten da tatsächlich auf der Tour ein bisschen Pech, weil wir Vollmond hatten. Da ist mit Sternen dann immer so ein bisschen schwierig.
Ach, okay.
Manchmal hat man Pech. Das ist diesen Hardcore-Sternenhimmel, den manche so fotografieren oder da beschreiben. Ja, der ist bei uns ausgefallen, weil erst hat man schlechtes Wetter und dann Vollgas-Vollmond. Mhm. Aber gut.
Na, schön. Aber dafür fährst du ja nochmal hin.
Genau, beim nächsten Mal klappt's.
Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte auch. Sehr schön. Klasse.
Wie gesagt, mag nicht jeder, aber ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ist auf jeden Fall, ich kann es nur empfehlen. Okay. Sonst, ja, ich habe halt mal, als ich angefangen habe mit dem ganzen Offroad-Fahren, ich fand halt Balkan immer ganz spannend. Klar, du kennst halt irgendwie Superkarpaten, bist nach Rumänien. Ich habe mich dann aber damit ein bisschen mehr beschäftigt und für mich hat sich dann Serbien tatsächlich so als das Reiseziel rauskristallisiert, vor allem in der Südosten, also an der bulgarischen Grenze. Das ist halt der totales Kontrastprogramm zum Sand. Es ist halt sehr rau, wild, aber halt alles ganz alt. Also es ist halt viel Wald, aber du fährst halt durch so Buchenwälder, die sind ein paar hundert Jahre alt, landschaftlich grandios und halt für die Balkanregion oder Ausläufer oder ja, es gehört zu dem Karpatengebirgszug ja mit dazu. Es ist halt extrem wenig besiedelt und vom Offroad-Fahren her halt im Prinzip noch so eins der Mekka, also so wie Montenegro halt auch noch geht. Manche Sachen fallen uns ja langsam weg, also so Kroatien und so wird ja jetzt nicht besser mit freiem Fahren und so. Mhm. Aber da unten, also das ist so mein zweites Steckenpferd, da bin ich auch jedes Jahr. Ich war jetzt gerade letzte Woche, habe ich entgegen meiner sonstigen Einstellung eine Hoteltour gemacht, eine Woche lang, aber dem geschuldet, mein Papa wollte unbedingt mal mit mir sowas machen, der kennt es halt nur vom Hörensagen und aus Erzählungen. Was genau treibst du da? Also warum fährst du da hin und machst dein Auto da kaputt?
Ja. Ich sag, komm einfach mal mit, der ist eine super Vorschlag.
Ja, wir machen das jetzt zusammen, macht dann mehr Sinn. Ja, das letzte Mal haben wir das gemacht, das ist 25 Jahre her, glaube ich. Da sind wir, so kam ich, glaube ich, ganz ursprünglich zu Land Rover und zum Geländefahren. Da war ich 14, da haben wir mit einem Freund von Papa, die hatten damals beide einen Land Rover Freelander 1. Ein ganz schreckliches Auto. Und haben da so eine Westalpen-Südfrankreich-Tour gemacht. das war so der allererste Berührungspunkt mit Land Rover und mit Geländefahren. Da waren wir eben auch schon in den Westalpen. Aber das nur am Rande. Genau, und so war, wollte bei Papa eben unbedingt das mal sehen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich organisiere da was. Wollte eigentlich ursprünglich nach Griechenland, die Peloponnes fahren.
Ja.
Bei Red Rock, halt auch Hoteltour, nicht so lang. Es hat aber aus terminlichen Gründen final dann tatsächlich nicht funktioniert. Und ich mache ja im Balkan auch so ein bisschen, also Serbien-Touren fahre ich jetzt im Sommer ja wieder mit einer anderen Firma, also Dreamers Cape Overland heißen die. Das ist ein serbischer Reiseanbieter, der mit einer deutschen Firma zusammenarbeitet, mit MPL Overland. Für die fahre ich aktuell ein- oder zweimal im Jahr auch im Balkan und mache halt in Serbien eben so 10-Tages-Camp-Touren.
Okay.
Das ist so mein zweites, ja, keine Ahnung, das, da bin ich. Ja,
Drittes Standbein.
Ja, klar. Ja, das ist auch irgendwie so aus dem Nichts entstanden. Da war ich halt mal und man kommt halt so ins Quatschen. Und ja, aber das funktioniert alles ganz gut. Wir haben das immer alles halt offen besprochen. Also wir haben ja diesen keine Ahnung, sind Mitbewerber oder ja, aber wir sind keine Konkurrenten oder Feinde und ich sowieso nicht. Ich bin halt für mich unterwegs und ob ich jetzt da oder da fahre, in Anführungszeichen, für mich macht es keinen Unterschied. Ich mache das, weil ich da Spaß dran habe, mit den Leuten unterwegs zu sein. Deswegen, ja, und wenn du die Möglichkeiten halt hast, bin ich ganz ehrlich, mache ich es auch, weil das ist endlich, mal gucken, wie das dann irgendwann mal wird in Zukunft und mal schauen.
Okay, aber die Geländewagenscheune braucht halt auch Betreuung. Das muss dann halt wahrscheinlich, aber das wird vielleicht dann wieder im Laufe der Zeit ein bisschen mehr werden. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das läuft ja in gewisser Weise nicht weg. Aber solche Sachen, was ja auch mit Sicherheit auch irgendwo anstrengend ist, solche Touren dauernd zu machen, alleine mal die Anreisen, das kann man dann im Laufe der Zeit ja dann ein bisschen zurückfahren und die Geländewagenscheune wieder ein bisschen höher. Oder? So denkst
ja,
du?
Ja, klar,
oder?
Es ist so eine Kombination. Also auf den meisten Touren habe ich mittlerweile auch einfach Kunden von mir dabei, die sagen, wo fährst du denn mal hin? Sag ich, ja, da und da und da. Könnt ihr gucken, Buch da, könnt ihr mitfahren.
Und die Inspektion mache ich unterwegs mit eurem Auto.
Nö, die kommen schön vorher und wenn sie es kaputt machen, danach wieder. Ja, es ist tatsächlich, also cool. So der Hintergedanke ist, irgendwann zu sagen, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren, dann bin ich irgendwie so Mitte 50, da man dann vielleicht halt auch nicht nur in der Werkstatt rumhängt und tatsächlich dann dieses Tourenfahren oder so Reisegeschichten halt dann mehr in den Vordergrund rückt. Jetzt ist es tatsächlich Mittel zum Zweck, also für mich einmal zum Testen, um halt einfach mit meinen Kunden und mit den Gästen unterwegs zu sein, weil ich einfach in den letzten 2 Jahren gemerkt habe, ich habe wahnsinnig viel Spaß, mit den Leuten unterwegs zu sein. Es war früher gar nicht so unbedingt meins, aber nur in der Werkstatt rum. Und wie gesagt, wenn man es einigermaßen geschickt anstellt, ist es ja auch nicht so, dass man damit gar nichts verdient. Klar, Werkstatt vollklopfen und 6-Tage-Woche mit 10 Stunden arbeiten, verdienst natürlich mehr Geld. Ist aber jetzt auch nicht so mein Ziel. Peter hat es mal ganz nett gesagt, ich habe diese Werkstatt oder die Selbstständigkeit nicht angestrebt, um schnell reich zu werden. Das ist bei uns, glaube ich, nicht so das Ziel. Es ist schön, wenn wir was zu tun haben und wenn wir gut ausgelastet sind und Spaß daran haben. Wir machen das aber, also ich sage jetzt mal, wir, bin da mit Peter in vielen Dingen, sind wir uns da sehr einig, einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Es macht uns einfach nur Spaß.
Ja, klar.
Wie Packfits zum Beispiel. Das ist einfach so eine Leidenschaft. Und das mit Leuten zu teilen, die da hinkommen und denen das was zu erklären, was zu zeigen und mit denen einfach eine geile Zeit zu verbringen. Also dieses Wochenende, diese 4-mal, wir freuen uns nach dem Winter, wie Bolle, dass der erste Termin endlich ist, weil du denkst, so, genug eingesperrt zu Hause, ich will jetzt raus, ich will ran an die Leute, wir müssen jetzt wieder Blödsinn machen. Super. Und das ist halt, ja, es ist halt, wie gesagt, ich habe die Werkstatt oder sowas, das habe ich, ja, klar, musste Geld verdienen, gemacht habe ich es aber aus Leidenschaft.
Mhm. Ja, genau. Und das ist ja dann, wenn du es dann gut, also wirklich mit Spaß machst, mit Leidenschaft machst es gut, ne? Dann kriegst du die große Anerkennung, ne? die Wertschätzung der Leute, der Kunden, der Gäste. Und dann, ja, macht beides natürlich auch Bock, ist ja Logo. Und dann kann man auch in beides sich weiterentwickeln und weitermachen. Das ist auch toll. Super machst du das. Ja, schön. Flo, wir sind schon etwas über der Zeit sozusagen, aber wir sind ja auch jetzt, ich sage immer so, im Jetzt angekommen, ne? Die aktuellen Touren, die erst ein paar Wochen zurückliegen, die Planung nach vorne Richtung Polen haben wir schon angesprochen, somit sind wir ja im Jetzt hier und jetzt angekommen. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Hat ja wunderbar geklappt. Ich fand es auch ganz lustig, dass wir uns am Samstag erst noch ganz, also kennengelernt haben, also gleich als erstes live und in Farbe und heute hier schon am im Studio sitzen sozusagen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche dir erstmal gleich eine gute Reise nach Polen. Ja, möchtest du noch unseren Zuhörern mal kurz was sagen zum Schluss hin?
Boah, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei dir, Rainer. War sehr nett, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, und ich hoffe, mal gucken, den einen oder anderen vielleicht sehen wir uns, egal wo. Bei mir, auf irgendeinem Training, auf irgendeiner Reise, ganz egal. Wenn ihr was braucht, ihr findet mich bestimmt irgendwo im Internet unter Floß Geländewagenscheune und dann einfach anrufen. Da bin ich.
Ja, super. Genau so ist es. Vielen, vielen Dank, Flo. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach es gut.
Jo, ciao.
Ihr, liebe Hörer, macht's auch gut. Schlaft gut oder fahrt weiterhin vorsichtig. Bis dann. Ciao, ciao. So, liebe Offroad-Reisefans da draußen, das war's mal wieder für heute. Die 52. Folge direkt aus Flohs Geländewagenscheune ist aus. Und ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Lebensreise vom etwas orientierungslosen Abiturienten zum passionierten Landy-Schrauber und Reiseguide zeigen, dass auch im Leben der Weg schon das Ziel sein kann. Denn schließlich hat Flo alles Spaß gemacht und nichts war vertane Zeit. Wer also mal seinen treuen Freund in gute Hände geben möchte, um ihn für Reise und Rallye fit zu machen, der sollte den Weg in die Region Würzburg zur Scheune nicht scheuen. Meine Frau Petra und mich hat dieses Interview auf jeden Fall so angefixt, dass wir uns für November 25 zur Sahara-Tour mit Red Rock Adventures angemeldet haben. Und weil wir neulich beim 10-jährigen Firmenjubiläum der Red Rock-Familie in Düsseldorf waren, haben wir dort auch schon unsere Guides kennengelernt, die uns den Weg zu den Sternen zeigen werden. Und nun möchte ich mich bei euch Fans bedanken, die gerne und regelmäßig am Lagerfeuer zuhören, meine Beiträge und Stories in Social Media teilen und mir auf meiner Mail hallo@landyundleute.com schreiben und Fragen stellen. Denn so ergeben sich lustige Dinge, die dann auch unter euch Hörerinnen und Hörern zu interessanten Vernetzungen und gar Geschäftsbeziehungen führen. Ja, und wenn ihr euren Freunden und Verwandten von diesem Podcast erzählt, dann sagt ihnen, sie finden ihn überall dort, wo es gute Podcasts gibt, nämlich Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter. Ja, und wer weiteres über mein Leben und den Podcast erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook und gerne auch bei LinkedIn vorbei. Zudem findet ihr mich auch bei YouTube. Dort gibt es eine Roomtour durch unseren Defender, die Landratte, auf dem Kanal von 4x4 Passion. Meine Homepage für weitere Infos findet ihr unter www.landyundleute.com. Tja, und wer mich live und in Farbe treffen will, der sollte sich jetzt in seinen Landy setzen und nach Stadt Oldendorf in den Mammutpark kommen. Denn heute, am 19. Juni 2025, findet dort das riesige Landy-Treffen mit über 300 Fahrzeugen statt, weil der Deutsche Land Rover Club in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen dort feiert. Zudem bin ich ab dem 22. August 2025 beim Vanlife-Festival auf Ferropolis, der Stadt aus Eisen. Einfach mal googeln oder in die Infos zur Folge schauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch da draußen allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und wenn ihr mal auf sandigen Untergrund kommt, einfach ein bisschen Luft ablassen, dann schafft ihr es auch bis zum Horizont. Ja, und dieses Bild lässt sich doch auch sehr schön aufs Leben übertragen, oder? Soll heißen, wenn die Lage unübersichtlich und ungewiss wird, dann lasst Dampf ab. Irgendwie auch bei Sport oder feiert eine Party. Und dann geht es sicherlich auch irgendwie weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder an meinem Laberfeuer mit dabei wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.